Willkommen zu Auf Holz bauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit der Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold.
Und wir sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau. Ins neue Jahr starten wir mit etwas Besonderem. Mit einer vierteiligen Serie zu Deutschlands höchstem Holzgebäude, dem Roots in Hamburg.
Dazu sprechen wir mit beteiligten Personen aus den vier Fachdisziplinen Architektur, Tragwerksplanung, Brandschutz und ausführendem Holzbauunternehmen. Wir wollten unter anderem wissen, wie kommt man zu so einem Projekt? Wie hat sich das Projekt weiterentwickelt? Was waren die Besonderheiten und Herausforderungen? Wie verlief die Zusammenarbeit im Team? Und wie entwickelt sich eigentlich gerade der Holzbau in Norddeutschland? Darüber hinaus durften wir wieder vier angenehme und interessante Menschen kennenlernen und einen spannenden Einblick in deren Schaffen erhalten.
Im dritten Teil unserer Roots-Serie ist Lisa Ansel zu Gast. Lisa arbeitet beim Büro Hahn Consult und ist die Fachplanerin für den Brandschutz beim Roots. Wir sprechen über Lisas Werdegang mit nahezu fließendem Übergang vom Studium zur Arbeit an Deutschlands höchstem Holzgebäude, über Brandschutz im Allgemeinen und über den Brandschutz beim Roots im Besonderen. Dazu gehören bereits die Konzepte zu Beginn und während der Bauphase. Wir hatten eine tolle Zeit mit Lisa und ein spannendes Gespräch. Viel Spaß beim Anhören.
So.
Lisa, hallo. Wir müssen jetzt ins Gespräch reinstarten.
Genau.
Nämlich.
Wir wollen.
Ja, wir wollen. Aber ich glaube, wir haben das Eis schon gebrochen. Wir haben schon was über deinen Musikgeschmack erfahren. Aber stell uns doch trotzdem nochmal für die Hörer vor, wer, und für uns auch, wir haben dich jetzt noch nicht förmlich kennengelernt, wer du bist und was du machst und wie du da hingekommen bist oder wie du dazugekommen bist, was du jetzt machst.
Ja, sehr gerne. Ich bin Lisa Ansel, 33 Jahre alt, habe Bauingenieurwesen in München studiert.
Unsere erste Ingenieurin in der Reihe zum Projekt.
Ja.
Beides davor waren Architekten.
High five.
Tatsache.
Weil wir sind ein Podcast von der Ingenieurkammer, endlich.
Endlich, endlich, genau.
Ja, aber überhaupt, sie ist die erste Ingenieurin als Gast in unserem, wir haben eine Forstwissenschaftlerin gehabt und eine Rechtsanwältin.
Stimmt.
Also toll, thumbs up. Und eine Architektin.
Ja, genau. Nee, ich habe Bauingenieurwesen studiert, habe lange vorgehabt, Architektur zu studieren, aus einem ganz, ganz simplen, dummen Grund. Ich habe wahnsinnig gerne Sims gespielt. Ich habe aber nie dieses Puppenhaus betrieben. Ich habe die Männlein nie was machen lassen, sondern ich habe eigentlich immer nur gebaut. Gebaut und eingerichtet, nächstes Haus fertig und das, ne?
Hast den Absprung geschafft und bist jetzt auf die gute Seite, auf das Ingenieurwesen gekommen.
Ja, quasi. Also lange war dann irgendwie Architektur ein Ding, weil das Wort Bauingenieurwesen kannte ich in der 11., 12. Klasse gar nicht. Und dann fiel mir aber auf, Mensch, Physikleistungskurs, Mathe bist du auch gut. Mach doch vielleicht Architektur mit Schwerpunkt Naturwissenschaft, technische Architektur quasi. Und dadurch kam dann Bauingenieurwesen relativ schnell nach der Schule irgendwie ins Spiel.
Wo bist du aufgewachsen?
Genau, das war Hamburg. In Hamburg.
In Hamburg.
Genau, ich komme aus Hamburg, bin hier aufgewachsen und wollte dann ganz bewusst ein Stück raus aus Hamburg. Ich habe ganz bewusst gesagt, nicht in Hamburg studieren, sondern irgendwie große, weite Welt. Ich will was entdecken, ich will was erleben. Und wollte dann eine Stadt, die weit genug weg ist, dass man nicht immer nach Hause fährt am Wochenende, sondern dass man gezwungen ist, sich da ein Leben aufzubauen. Mhm. Wenn du Wäsche wäschst bei Mutti, weil du jedes Wochenende zu Hause bist, dann findest du da keinen Anschluss, dann findest du keinen Freundeskreis, brauchst du nicht, du hast ja dein Zuhause.
Ja, voll.
Und deswegen war irgendwie so ein gewisser Umkreis war gesteckt als Tabuzone, da bewirbst dich nicht.
Das kenne ich, ja.
Und dann ist es irgendwie so die Kombination aus vernünftiger Universität, schöne Stadt etc. Und wenn dich dann die TU München nimmt, dann ist irgendwie wenig Diskussionsspielraum gewesen.
Das stimmt.
Genau, das war dann so weit weg, dass ich kaum noch in Hamburg war. Die letzten, also zu Beginn natürlich ein bisschen öfter. Da war ich irgendwie 3, 4, 5 Mal und auch mal zu einem Geburtstag von irgendwie der besten Freundin hier. Aber dann, irgendwann ist das ziemlich eingeschlafen. Dann war es einmal im Sommer für eine Woche und über Weihnachten.
Das ist ja auch die am weitesten von Hamburg in Deutschland liegende Großstadt.
Genau, weiter weg ging nicht quasi. So. Genau, hab mich echt wohlgefühlt in München, habe da gerne gelebt, hatte einen tollen Freundeskreis, habe mich wohlgefühlt.
Wo hast du gewohnt? Ich habe auch mal in München 3 Jahre gewohnt.
Sendling-Westpark.
Ah, okay.
Hotschi-Straße, Schwanthaler Höhe.
Ah, schön, sehr schön.
10 Minuten zur Wiesen.
sehr, sehr schöne Gegend.
Man hat sehr, sehr viele Freunde, wenn man zur Wiesnzeit 10 Minuten zu Fuß entfernt wohnt.
Und schön studentisch WG.
Genau.
WG-dominierte Gegend.
Genau, hat eine schöne Wohnung, was ganz toll ist. Eine gute Freundin von mir wohnt da immer noch in meiner Wohnung jetzt. Die hat die übernommen, wohnt da mittlerweile alleine drin. Sodass es immer noch ist, wenn ich habe die 6,5 Jahre nur in dieser einen Wohnung gewohnt. Ja. Verschiedene WG-Konstellationen, aber ich habe mein WG-Zimmer nie verlassen. Und da ist jetzt das Wohnzimmer von meiner Freundin, sodass ich, wenn ich da bin, in meiner alten Wohnung übernachte. Und das ist halt total irgendwie nach Hause kommen.
Ne? Ja, es ist nach Hause kommen, ja.
Mit Heimat. Ich merke auch manchmal, wenn ich irgendwie Fotos aus München kriege, dass ich so ein Heimweh-Gefühl habe. Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt.
Ja.
Genau, bin nichtsdestotrotz dann nach dem Studium zurück nach Hamburg. Ganz bewusst zurück nach Hamburg, weil ich auch gemerkt habe, Mensch, es ist weit weg.
Ja, das stimmt. Ne?
Also Hamburg ist eine tolle Stadt und ich habe das hier alles vermisst. Und dann war die Überlegung, ich hätte auch gerne irgendwie noch ein bisschen in München, hätte ich gut bleiben können für eine gewisse Zeit. Ich habe aber auch immer gemerkt, es ist nicht die Stadt, in der ich alt werde, in der ich irgendwelche Future-Kinder in die Kita bringe, in der ich wohne, wenn meine Mutter alt wird. Also es war immer irgendwie mein Bauchgefühl, das ist hier alles toll für einen Abschnitt, aber es wird irgendwann ein Abschnitt gewesen sein und irgendwann geht es zurück nach Hause.
Ja.
Und dann war mit irgendwie Abschlussstudium tatsächlich dieses, es zieht mich mehr zurück nach Hamburg, als mich in München hält. Mhm. Ich habe nicht München verlassen, also es war nicht dieses, ich will hier weg, sondern Hamburg war stärker.
Mhm.
So, und dann weiß auch noch, habe mich da neulich mit einem Kumpel drüber unterhalten, habe erzählt, wie ich noch total weiß, wie ich in der Küche saß. Alles war gepackt, alles war leer. Also es war auch der Moment, wo die Wohnung dann an meine Freundin übergeben wurde. Deswegen war richtig alles leer, alles eingeräumt in Kartons. Und ich saß da, wartete auf meinen Kumpel, der mit dem Auto mit mir hoch nach Hamburg bretterte. Wir sind auf die Nacht gefahren und ich saß dann da irgendwie um 7:10. Um 7 wollte er mich abholen, alleine in der Küche und habe echt geweint kurz.
Ja, das verstehe ich.
So, und dachte dann aber auch, ja, es ist auch schön.
Und es ist später, ich bin auch ein paar Mal in meinem Leben umgezogen, es ist... Also ich habe die Städte dann auch immer, ehrlich gesagt, so ein bisschen so als zweite, dritte, vierte Heimat verlassen. Und es ist dann irgendwie später immer schön, in so eine andere Heimat zurückkommen zu können. So.
Und ich finde es auch total gut, dass ich traurig war, als ich da weggezogen bin. Ne? Es ist, also wie traurig wäre es, wenn du nach 6,5 Jahren die Stadt verlässt und einfach nur froh bist und eine Party schmeißt.
Ja.
Also dann hättest du die Zeit da verschwendet. Ne? Ja. Wenn da so eine Schwermut im Herzen mitschwingt, wenn man geht, dann ist eigentlich alles richtig.
Das stimmt.
Ja.
Und wenn zurückkommen schön ist.
Mhm. Eben.
Cool.
Also,
und dann bist du erst nach Hamburg gezogen oder hast du erst einen Job gesucht?
Ich hatte den Job schon. Mhm. Ich hatte mir ein bisschen Pause nach dem Master erlaubt. Hatte die Masterarbeit im März abgegeben und hatte noch einen längeren...
Was für ein Thema war das?
Holzfassaden im mehrgeschossigen Wohnungsbau oder allgemein im mehrgeschossigen Gebäude. Das heißt, das, was jetzt das ganz große Thema ist, die Holzfassade in der Gebäudeklasse 4 und 5. Da...
Also dich hat es schon zum Richtung Holz bewegt im Studium?
Ja.
Wie kam das?
Das ganz deutlich. Das hat im Bachelor angefangen. Da hatten wir Holzbau als Grund- und Ergänzungskurs. Also so die Grundlagen hatten wir. In München doziert ja der Professor Stefan Winter, der auch groß in der Holzbaubranche ist.
Und im Brandschutz?
Genau. Holzbau, Brandschutz, der ist ja sowohl Statiker als auch Brandschützer. Und da war schon im Bachelor, hat mir Holzbau gefallen, habe es dann im Master als eine von drei Vertiefungsrichtungen gewählt. Einerseits Holzbau, zum anderen Baukonstruktion, das ist das Fach, wo Brandschutz mitschwingt, zumindest als eine Grundlage mitgenommen wird. Es gibt ja sehr wenig Universitäten in Deutschland, in der du überhaupt Brandschutz mal hörst, dass das Wort mal irgendwie Erwähnung findet. Das ist ganz, ganz kleine Nische nur. Und... hat mir beides Spaß gemacht, dann auch im Masterstudium. Und dann habe ich nach einer Masterarbeit gefunden und bin dann bei dem Thomas Engel und Michael Merck gelandet, die ja auch vielleicht bekannt sind, ihr nickt. Genau, und habe da dann am Puls der Zeit 2018 über Holzfassaden geschrieben. Und ja, hat viel Spaß gemacht, war sehr, sehr spannend. Es ging um Versuche, die die Schweiz 2003 hat durchführen lassen. In einem deutschen Prüfstand hat die Schweiz irgendwie Holzfassaden prüfen lassen. Und die TU München hat den Datensatz mit Videos, Versuchsergebnissen, diversen Messwerten etc. aus den 35, 40 Versuchen gekauft und hat mich die auch nochmal auswerten lassen, um letztendlich, so wie die Schweiz es schon getan hat, wir haben Brandversuche an Holzfassaden gemacht, wir haben festgestellt, Holzfassade auch bis 22 Meter Gebäudehöhe geht. Das wollte Deutschland auch. Also Forschung, hier hast du die Versuche, bitte einmal auswerten. Was müssen wir tun, damit wir auch die Holzfassade legalisieren können? Und so war ich sehr, sehr, sehr nah an dem, was jetzt ein Riesenthema ist. Meine Betreuer sind auch hier in Deutschland viel in der Projektgruppe Holzbau. An der Holzbaurichtlinie schreiben die mit. Das heißt, so die ganzen Erkenntnisse, die ich damit mit in den, damals waren die noch in der Wiege, noch nicht mal in den Kinderschuhen. Mittlerweile sind sie irgendwie in der Pubertät. Das habe ich damals mit begleitet und ist auch immer noch ein Thema. Und dann war für mich sehr klar, als ich wusste, ich will zurück nach Hamburg, habe ich ein bisschen nach Holzbauunternehmen geschaut und dann kommt relativ schnell die Firma Hahn Consult bei den Google-Ergebnissen raus, die seit 2017 im Roots mit drin waren. Es war, wie gesagt, März 2018, das Roots lief schon. Aber wenn du irgendwie Brandschutz und Holzbau schon bei dir irgendwie so auf der Liste stehen hast und dann gibt's da ein Brandschutzbüro in Hamburg mit einem Bauvorhaben, dass ein Holzhochhaus
Deutschlands
ist.
Höchstes Holzhochhaus.
Hamburgs erstes, Deutschland höchstes. Ne? Also so das einzige Unternehmen damals, was irgendwie Holzbau und Brandschutz vereint. Mhm. Da war Hahn Consult damals das einzige Büro deutschlandweit. Machen Holzbau seit 1995 ging es los. War irgendwie mal so eine Wohnsiedlung, also kleine Gebäude, 2-3 Geschosse irgendwo im Raum Hannover. Ich kenne das Projekt auch nur vom Hören. Und dann der Bugerturm in Magdeburg, dieser Jahrtausendturm mit der Weltausstellung und Menschheitsgeschichte, das ist auch ein Holzbau, 60 Meter hoch, von 1999. Also ne, Hahn Consult macht das schon sehr, sehr lange, sodass es für mich sehr klar war, wo ich hin will, wenn das im Bewerbungsgespräch jetzt nicht total schief läuft.
Ja, ja.
Genau, und dann das Bewerbungsgespräch gehabt. Schönes Büro in der Hamburger schönen Winterhuder Gegend, nicht Innenstadt, aber zentral, nette Gegend. Menschlich hat es gepasst, Gehalt war auch in Ordnung, sodass es für mich wenig Fackeln war. Ich hatte noch 2 andere Bewerbungen draußen, die hatten mich auch eingeladen, aber das habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Ich habe noch gesagt, was soll da noch kommen? Es war das irgendwie
schwer zu toppen. Ja.
Genau.
Bist du von der Uni in das Roots-Projekt, also ins höchste Holzgebäude? Tun wir wieder das Superlativ.
Wir wissen
die auch
noch. Auf jeden Fall in das Holzhochhaus.
Aber das ist doch schön, dass schön, dass du so einen steilen Start hingelegt hast.
Also ganz, ganz viel Silbertablett, was mir da einfach passiert war.
Winterhude,
ne?
Auch tolle Gegend.
Ja, total. Also ne, das lief wie am Schnürchen.
Und dann kam das Projekt.
Dann riss die Tür.
Und dann kam die Ende Ernüchterungsprozesse.
Nein, also dazu gab es noch eine kleine Side-Story. Ich weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt. In Hamburg gab es 2017 im Dezember einen ganz schweren Brand. Es war eigentlich ein ganz simples Einfamilienhaus, aber auf einem Hochbunker. Also im sechsten, siebten Stock.
Okay.
Und dieser Brand, der hat 2,5 Tage lang gedauert, um gelöscht zu werden, hat diverse Einsatzkräfte Hamburgs gebunden, soweit ich weiß.
Das ist Notre-Dame von Hamburg.
Ja, aber es war ein Einfamilienhaus. Es war eine kleine Kiste. Ne? Ein Schuhkarton oben auf einem Bunker. Das Problem war nur, dieses Einfamilienhaus, was eigentlich überhaupt kein Drama ist, stand oben auf einem Bunker. Das war irgendwie auf Höhe 6. Etage und darauf war die Feuerwehr nicht eingestellt.
Ach so, okay.
Soweit ich weiß, gab es keine offiziellen Planungsfehler. Es war einfach nur ein bisschen Pech.
Okay.
Aber da waren irgendwie um die 100 Einsatzkräfte gleichzeitig gebunden. Das kann Hamburg bieten. Wir sind wahnsinnig dicht an Feuerwachen. Wir haben Personal, wir haben Einsatzfahrzeuge, weil wir so dicht besiedelt sind. Das kann es in einer anderen Stadt, also Köln, ja, Berlin kriegt es noch hin, ne? Aber irgendwie schon Köln wäre aufgeschmissen.
Wir waren im April in Paris bei unserer letzten Holzbau-Exkursion, haben auch eine Feuerwache besucht, die auch in Holz gebaut worden ist. Ein tolles Projekt. Und da das hat mich auch erstaunt, die Zahl. Also ich komme ich war noch nicht so oft in Norddeutschland, aber in Süddeutschland, und dann noch viel krasser habe ich es in Österreich erlebt, wie jedes Dorf eine top ausgestattete Feuerwache hat, mit modernsten Fahrzeugen und auch so vielen. Und steht dann in Paris so vor so einer Feuerwache, so mit älteren Fahrzeugen, und auch die Menge ist kleiner wahrscheinlich als in meiner Heimatstadt mit 50.000 Einwohnern. Dann haben wir gefragt, ja, und was habt ihr für einen Einsatzradius und sowas? Gut, ist eine Berufsfeuerwehr, muss man dazu sagen. Nicht freiwillig. 400.000 Menschen versorgen die. Och. In Paris. Wir waren auch mit einer Gruppe, waren ganz viele Brandschützer dabei, und das wäre eben auch, dass die auch gesagt haben, ja, das ist auch kulturell einfach anders, einfach eine andere Kultur. Ja.
So eng ist es bei uns nicht. Ich weiß nicht, was hier so ein Einsatzgebiet abdeckt an Personen. Aber wir haben pro Wache haben wir eine Drehleiter. So, das heißt, du kannst in einem Einsatzgebiet eigentlich nur einen Brand haben, wo die Drehleiter mit zum Tragen kommt. Ansonsten muss halt irgendwie nachrücken. Und das ist da auch passiert. Wir haben ja auch durch den Hafen so ein bisschen besonderere Einsatzfahrzeuge. Wir haben auch Teleskopmastfahrzeuge, die schaffen deutlich mehr als die 22 Meter. Haben jetzt ein neues, das kriegt über 70 Meter hin. Bisher, damals hatten wir eins mit 54 Meter Auslegerhöhe. Das heißt, das könnte auch das Roots tatsächlich erreichen von außen. Aber das darf man nicht grundsätzlich ansetzen, dass das zur Verfügung steht. Das Fahrzeug ist für den Hafen da. Das ist für Einsätze in Containeranlagen, wenn da irgendwas hochgestapelt ist und ein Brand ausbricht, da. Nicht für einen Wohnungsbau. Und natürlich war es dann trotzdem mit im Einsatz. Es war ein riesen Tamtam, was da betrieben wurde, um ein Familienhäuschen zu löschen.
Und das war jetzt ein bisschen so ein Initiationsmoment, oder?
Ja,
sie kommt noch drauf.
Genau, kommt jetzt. Und das ist tatsächlich mit Hintergrund, weshalb immer noch das Thema brennbare Dämmung so verpönt ist in ganz Deutschland. Das muss man wirklich sagen. Da hat man ja für den Holzbau zu einem ganz schlechten Moment ein extremes Paradebeispiel als Brandfall, als realen Brand gehabt. Auf einer Höhe, in der die Feuerwehr einfach echt ein Problem hatte und ganz viel Glück auch mit in dem Projekt dann mit reingespielt hat. Und dadurch, dass ich von der Universität kam, und es war genau, als ich meine Masterarbeit schrieb, ist das in meiner Stadt passiert. Es war Zufall, dass es Hamburg war, es hätte jede andere Stadt auch sein können. Aber durch diesen universitären Hintergrund, dass ich nicht als Privatperson komme, sondern von einer Uni, wurde mir halt auch gesagt, hier, du hast quasi eigentlich die Möglichkeiten, das Recht, ein bisschen mehr Informationen als das, was in der Presse stand, mitzukriegen. Hier, eine unserer Tageszeiten, die Hamburger Morgenpost, hatte das als der Dauerbrenner von Barmbek betitelt. Es gab schöne Artikel
drüber. Das ist
drüber.
Ja gemein.
Okay. Ja, aber es sind eindrucksvolle Bilder auch. Und deswegen hatte ich dann Kontakt mit der Feuerwehr aufgenommen. Hab mit zwei.
Also noch Privatperson, also noch die an der Masterarbeit geschrieben hast.
Genau, das war genau. Ich hatte im Oktober mit der Masterarbeit angefangen. Im Dezember war dann dieser Brand und das war total reingepasst. Und da hatte ich dann mit der Feuerwehr telefoniert, habe mit mehreren telefoniert, bis ich irgendwie dann beim Richtigen gelandet war. Und eben dieser Richtige, das war der Alexander Wellisch. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt. Die Holzbaubranche ist klein. Das ist einer bei uns hier von der Feuerwehr, ist gelernter Zimmerer, hat Architektur studiert, ist groß in der Holzbaubranche, ist auch viel in der Forschung mit unterwegs, hat jetzt auch an Einsatzmöglichkeiten zu Holzfassadenbränden geforscht. Mit dem hatte ich viel Kontakt und der kannte meine Geschäftsführung. So, das heißt, ja, es war ganz, ganz eng. Und der fragte mich dann auch, Mensch, wenn ich mit der Masterarbeit fertig bin, ob ich ihm die schicken würde. Habe ich gesagt, klar, warum nicht? Und dann schickte ich die ihm. Und rückblickend, das habe ich ein halbes Jahr später erfahren, ist am gleichen Tag, als ich ihm diese Masterarbeit schickte, hat er sie genommen und meiner jetzigen Chefin weitergeleitet. Das heißt, das Büro Hahn Consult kannte meinen Namen noch bevor ich mich zwei Wochen später bei denen dann beworben habe.
Okay.
So, also es war ganz viel kurios, Zufall und Schicksal. Es hätte auch eine andere Stadt sein können. Das hätte auch in Berlin passieren können mit diesem Bunkerbrand. Berlin hat auch Hochbunker, die irgendwie aufgestockt werden mit einem Einfamilienhaus. Aber es war meine Heimatstadt. Ansonsten wäre das ja schon wieder nicht passiert. Und genau, da lief ganz, ganz viel, ich nenne es meistens Silbertablett, andere nennen es Schicksal, in genau den richtigen Bahnen, sodass ich dann sehr schnell mit ins Roots eingestiegen bin. Hab erstmal ganz viel auch unterstützt. Der damalige Projektleiter, der hatte große Hoffnungen, dass ich ihn gerade so bei der Detailausbildung, einfach weil ich ja auch Holzbau konstruktiv studiert habe, also den statischen Part, das Thema Anschlussdetails mitgenommen habe und nicht nur Brandschutz, dass ich ihm da ganz viel helfen kann. Habe ich auch. Das war nicht nur Hoffnung, sondern dann auch Realität. Genau, da war ich dann relativ schnell zumindest hinter den Kulissen mit dabei. Man hat mich als Berufseinsteigerin natürlich nicht sofort irgendwie komplett an die Front geschickt. Und 2019, nach irgendeinem guten Jahr im Büro, habe ich dann die Projektleitung übernommen. Genau, und seitdem beschäftigt es mich mittlerweile nicht mehr ganz so sehr. Wir sind jetzt so in den allerletzten Zügen. Es läuft gerade aus, nach wen sind noch irgendwie Feuerwehrpläne erstellen, Flucht- und Rettungspläne hängen schon, ne? Aber wir machen so das Rundum-Sorglos-Paket. Wir betreuen jetzt auch im Nachhinein die Ausstellungsfläche.
Kannst du mal ein bisschen, weil da habe ich noch nicht so ein plastisches Bild von, welche Phasen oder was beinhaltet das Rundum-Sorglos-Paket so alles bei so einem großen Holzbauprojekt?
Alles, nein. Also beim Roots, das wäre mittlerweile sicherlich heute nicht mehr so. Das muss man auch ganz klar sagen. Das war das erste richtig echte hohe Holzhochhaus mit Holzfassade. So. Ja, es gibt das Skajo, es gibt in Heilbronn ja auch noch irgendwie so ein Achtgeschosser. Es gab schon ein, zwei vorher, die 22 Meter überschritten haben. Wir sind bei 59, 90. 60 ist die Grenze. Also wir sind so richtig ernst gemeint, hoch. Und dafür gerade auch mit dem Thema der Holzfassade, man will den Holzbau nach außen zeigen, ganz viel Prestige, ganz viel zeigen, ganz viel Repräsentation, Leuchtturmcharakter. Da war früh klar, dass das mit der Behörde eng abgestimmt werden muss. Und deswegen ist der Bauherr Gabe zusammen mit der Architektur, die hatten den Wettbewerb gewonnen, das hatte Uta ja sicherlich ausführlich erzählt, sind die früh an Aßmann und Hahn Consult herangetreten, um da die allerersten Gedanken zu haben. Und dann gab es schon einen Termin bei uns mit der Behörde. Dann hat man schon die Bauaufsicht und die Feuerwehr an den Tisch geholt und hat quasi zur allerfrühesten Projektminute mal darüber gesprochen, hier, guck mal, wir haben vor, ein Holzhochhaus mit Holzfassade auf 60 Meter Höhe zu bauen. Was haltet ihr davon? Und da, in dem Zusammenhang, gab es dann auch eine Machbarkeitsstudie aus unserem Haus, eine Risikoanalyse. Was bedeutet das denn? Auf welche Herausforderungen im Brandschutz müssen wir uns einstellen? Was bedeutet es für die Feuerwehr? Brandschutz ist ja nicht mehr und nicht weniger, als das Gebäude so aufzusetzen, dass die Feuerwehr weiter einsatzfähig bleibt. Mhm. Wir drücken uns gegenseitig die Klinke in der Hand. Je nachdem, was es für ein Gebäude ist, ob eine Kita, ein Krankenhaus, ein Bürogebäude oder ein Holzhochhaus, immer unterschiedliche Einsatzbedingungen. Mal ist es die Personenrettung, mal ist es das Holztragwerk, aber die Feuerwehr hat immer große Aufgaben. Und wir müssen es genau so sicher planen, dass ab da die Feuerwehr dann übernehmen kann.
Naja.
Und bei einer Kita sind es irgendwie die Krippenkinder im dritten Obergeschoss, die nicht laufen können. In einem Holzhochhaus ist es das Tragwerk, das brennt. Das heißt, wir müssen es da irgendwie sicherer machen. Und dafür dann die Risikoanalyse. Es gab auch eine Bauvoranfrage, in welcher quasi rechtssicher einmal geklärt wurde. Wenn wir folgende Maßnahmen umsetzen, ist dann das Holztragwerk im 60 Meter Hochhaus in Ordnung? Fragezeichen. So, das wurde rechtskräftig mit einem Ja beantwortet. Natürlich nur unter Voraussetzung, dass zum Beispiel die Sprinkleranlage, die man damals mit angeboten hat, auch gebaut wird. So, wenn man die nicht macht, dann gilt das nicht mehr. Genau, daraus war es natürlich dadurch auch so, dass die Brandschutzplanung und damit verbunden auch insbesondere die Tragwerksplanung, Thema Robustheitskonzept, wie gehen wir mit diesem Holztragwerk um, sehr schnell sehr weit sein musste. Man wollte ganz früh diese Bauvoranfrage stellen. Dafür musste man uns erstmal in die Lage bringen, eine Risikobewertung aufzusetzen, die als Fazit hatte, passt. Zu dem Schluss muss ich ja erstmal kommen, oder meine Chefin. Genau, deswegen lief es da so ein bisschen sehr früh sehr viel vorgezogen. Dann kommen die ganz normalen Planungsphasen nach HAI. Bei uns ist es die AHO mit Leistungsphase 1, 2, 3, 4. Am Ende gibt es ein Brandschutzkonzept zum Bauantrag. Und dann kommt die Leistungsphase 5, die aber in diesem Projekt gleichzeitig auch parallel in der Leistungsphase 2 und 3 stattfinden musste. Die Architekten sind gar nicht in der Lage, funktionierende Grundrisse zu generieren, ohne alle Anschlussdetails durchgedacht zu haben. So, das ist auch heute mittlerweile zum Glück alles ein bisschen einfacher und schöner. Es gibt Dataholz EU, es gibt Regeldetailkataloge. Die gab es damals alle so weit gar nicht. So, mittlerweile haben wir alle unsere Prinzipien, wie man das macht. Das musste damals alles tief neu erfunden werden.
In der baden-württembergischen Brandschutzrichtlinie oder die Musterbaurichtlinie sind ja auch Details mit abgebildet in der neuesten Version zum Beispiel.
Sowas hatten wir ja alles nicht. Und ohne können die Architekten ja gar keine Grundrisse gestalten, weil sie nicht wissen, wie Wand an Decke.
Bemerkenswert, wir sprechen über einen Zeitraum von vor 5 Jahren. Ja. Und das hat die Konnotation von damals. So, also der Entwicklung in diesen 5 Jahren ist ja enorm.
Auch was man mittlerweile rechtlich ohne Sonderzustimmung machen kann. Ne? Für das Roots brauchten wir noch eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung, weil nichts geregelt war. Mittlerweile könnte ich dieses Gebäude mit seinen Details, wie sie sind, lass jetzt eine Trefferquote, lass da irgendwie 5% nicht so sein, aber wir hätten es anders planen können und dann wäre es eingehalten. Mittlerweile bräuchten wir keine Sonderzustimmung mehr für unsere diversen Regeldetails. Mhm. Weil sie mittlerweile alle geregelt sind. Bauantrag war Ende 2019. Das war da noch anders. Also es gilt ja immer das Baurecht gültig zur Bauantragstellung. Es ist, hat sich sehr schnell sehr viel größtenteils ins Gute entwickelt. Deswegen parallel schon die Leistungsphase 5, um irgendwie ab der 2 das Gebäude in eine Richtung zu bewegen, in der es am Ende dann auch funktioniert. Hatten einen Holzbauer schon sehr früh beratend mit im Projektteam. Ehrlicherweise 3 verschiedene Holzbauer. Man hat sich immer mal wieder umorientiert. Man kam zwischen Bauherrn und Holzbauer nicht zueinander. Das heißt, wir hatten in dieser Ausarbeitung der Details die ausführende Firma später mit dabei und stellten auch fest, Mensch, die Details, die wir gerade mit dem ersten Holzbauer abgestimmt haben, es funktioniert. Wir kamen irgendwie mit Rauchdichtigkeit und Schallschutz war auch ein Riesenthema. Wir kamen irgendwie so mit den ganzen Anforderungen, die wir hatten wir gerade endlich alle einen Haken dran. Es waren alle Planungsdisziplinen zufrieden. Tragwerksplanung hat gesagt, es geht für die Architektur, weil der Wandaufbau ausreichend dünn, im Schallschutz, in der Bauphysik hat es auch geklappt. Brandschutz war zufrieden, wir hatten keine Hohlräume. Und dann kommt der neue Holzbauer, weil man sich mit dem alten nicht über den Preis geeinigt hat. Und da ist dann alles anders. Da wird das Rad dann neu erfunden. Und man fängt teilweise wirklich von vorne an. Und Dinge, die vorher als das funktioniert gut, das können wir bauen, deklariert wurden, hießen, es ist nicht baubar. Okay. Und man fing von vorne an. Und ironischerweise kam dann auch noch der dritte Holzbauer. Und teilweise kamen wieder die Details aus der ersten Runde auf den Tisch. So oder so ähnlich hatten wir das ja schon mal geplant. Genau, deswegen gab es ein paar Extrarunden in dem Bauvorhaben. Wir auch mittlerweile heute alles nicht mehr so, weil wir alle dazu gelernt haben. Nicht nur die Büros, die beteiligt waren und die Holzbauer, die beteiligt waren, sondern auch die gesamte Branche. Ne? Es ist mittlerweile so viel beschrieben und niedergeschrieben. Wir haben alle zusammen ganz viel Erfahrung gesammelt. Ja, dann sind wir in der Leistungsphase 5 für die 6 und 7, also Vorbereiten, Vergabe und Vergabephase. Da sind wir dann eigentlich größtenteils raus. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass man bei irgendwie diesem Thema so oder gleichwertig aus der Ausschreibung, dass dann der Bauherr zum Hörer greift und sagt, Mensch, Frau Ansel, ist das hier gleichwertig? Ich kann es nicht beurteilen. Hilf uns mal bitte, ob das unter gleichwertig einen grünen Haken kriegt oder nicht. Das ist eine halbe Stunde Arbeitsaufwand. Das ist nicht viel. Das ist auch in dem Bauvorhaben sehr, sehr wenig passiert, einfach weil vorher ja alles schon abgestimmt war. Und dann kommt die Bauausführung, wo wir sehr intensiv wieder mit dabei waren, also Objektüberwachung.
Ja, da war wir haben zum einen das Brandschutzkonzept für das Gebäude, wie es ist, wenn es betrieben wird, wenn es fertig ist, wenn es in Betrieb ist, was in einem Brandfall passiert.
Genau.
Und jetzt in der Ausführung, was passiert, wenn es während der Baustelle zu einem Brand kommen könnte, oder? Das ist jetzt der Bereich, um den es geht.
Jein, da komme ich gleich zu. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema gewesen. Erstmal die Objektüberwachung, die Bauausführung, das ist quasi unterstützen dabei, dass alles so, wie es geplant wurde, auch umgesetzt wird. Mhm. Ne, auf der Baustelle, in der Bauleitung hast du mal fähigere, mal nicht so fähige Personen. Die haben ja auch wahnsinnig viele Themen, die gleichzeitig laufen. Und wir haben unseren Brandschutztunnelblick. Deswegen sind wir häufig auf der Baustelle mit dabei, in wiederkehrenden Begehungen, in der wir quasi einfach mit unserem Tunnelblick da durchlaufen und den Bauleitern Hilfestellung geben. Hier, guck dahin, das ist wichtig. Ne, wir machen so ein bisschen Qualitätssicherung, Mängelaufnahme, schreiben Protokolle, unterstützen dabei, dass am Ende das Gebäude auch so gebaut wird, wie es in unserem Brandschutzkonzept steht, weil sonst
beispielsweise geht durch ein Stockwerk, das gerade fertiggestellt wurde, durch zum Beispiel den 13. Stock und du sagst, oh, schau mal da oben, bitte abkleben, Rauchdichtheit.
Genau. Hier fehlt eine Abklebung. Hier muss das so, die Trennwand, es gibt diese Verzögerungsstreifen links und rechts von der Trennwand, um quasi einen Einbrand über die Trennwand hinweg an der Holzdecke zu verhindern, weil Holz brennt. Teilweise waren die Verzögerungsstreifen nicht breit genug. Das heißt, die hätten zwar einen Einbrand verhindert, aber nicht über die erforderlichen 90 Minuten, sondern in der Zeit, die das Holz einfach brennt, wäre es dann doch über die Trennwand hinübergegangen. Genau, das haben wir alles gemacht. Am Ende gibt es auch einen Bericht für die Behörde. Wir waren da und die haben das gebaut, was besprochen ist. Und damit haben wir die Leistungsphasen der HAI dann erstmal abgeschlossen. Zusätzlich gab es dann einfach, weil es für die Holzbaudetails noch eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung brauchte, da braucht es auch noch eine Konformitätsbescheinigung. Wir waren mehrfach im Werk beim Holzbauer. Es bringt mir nichts, in einem Gebäude, welches mit 12 Meter vorgefertigten Wandbauteilen aus dem Werk aus Österreich kommt, hier auf der Baustelle zu stehen und zu sagen, ja, die haben gebaut, was ich wollte, wenn ich keine Ahnung habe, wie diese Wand von innen aussieht. Mhm. Wer sagt mir denn, dass da keine Holzwolledämmung drin ist? Wer sagt mir denn, dass das die 18 mm Gipsfaserplatten zweilagig sind in der Wand? Ich sehe das nicht auf der Baustelle. Ich sehe die äußere Lage, kann per Augenmaß sagen, ja, das ist eine Gipsfaserplatte. Mehr weiß ich aber nicht. Ich weiß nicht, ob dahinter die zweite kommt, wie dick die ist, ob da eine Steinwolle drin ist, wie die mit den Leitungen umgegangen sind. Deswegen waren wir in dem Projekt auch mehrfach beim Holzbauer vor Ort, um in die Wände reinzugucken. Auch das haben wir der Behörde dann schriftlich dokumentiert. Wir waren da, die haben wirklich gebaut, was wir wollten, auch in Österreich schon. Genau, jetzt machen wir dazu noch, warten irgendwie auf die letzten Unterlagen. Eine Dokumentation ist immer so ein Thema, was ein bisschen schleichend läuft. Man hat andere Prioritäten auf der Baustelle, man sammelt noch die Unterlagen. Dann gibt es von uns da auch den abschließenden Bericht an den Bauherrn. Und dann machen wir jetzt parallel noch irgendwie Käuferberatung. Es gibt Leute, die haben sich zwei Eigentumswohnungen nebeneinander gebaut, die wollen die gerne zusammenlegen, das sind die sehr wohlhabenderen. Es sind auch noch Wohnungen frei.
Ja. Sind es?
Soweit ich weiß, ja.
Ja, okay.
Wir gehen dann nachher vorbei, vielleicht kaufen wir mal.
Ja, genau.
Ist es eigentlich auch so, dass die Wohnungen nach oben hin immer größer werden?
Nee, es sind Regelgrundrisse. Es gibt in allen Geschossen große und kleine Wohnungen. Es gibt welche mit 50, 60 Quadratmetern. Es gibt welche mit 140, 150. Ich glaube, irgendwie 150 Quadratmeter BGF ist die größte Wohnung. Mhm. Aber man kann sich dann auch noch eine 50er daneben kaufen, dann hat man 200, wenn man möchte.
Okay.
Ja, und auch natürlich ist dann wieder immer so ein bisschen Sims-Spiel. Ne? Man kommt dann doch auf die Idee, dass man die eine Wand lieber so und hier hätte ich lieber das und das Kinderzimmer brauche ich nicht, können wir nicht.
Mhm. Es ist vom Immobilienperspektive ja manchmal, glaube ich, so, dass dann in so Wohnhochhäusern oben die Wohnungen dann immer größer werden, damit es dann quasi Luxusobjekte sind und hochpreisiger.
Das haben die nicht, aber natürlich die Möglichkeiten, das zusammenzulegen. Aber ansonsten sind in allen Geschossen immer die identischen Wohnungen oder sehr ähnlich, da haben sich die Architekten ausgelebt, aber nicht so pragmatisch runtergebrochen. Nee.
Ist schön, dass du zurück zu Sims gekommen bist.
Ja, ne?
Kreis jetzt geschlossen
das ist auch immer, also es macht mir auch schon Spaß, wenn da dann irgendwie eine Privatperson anruft. Ich glaube, sie ist Anwältin, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und man merkt, ich nenne jetzt keinen, also die hat keine Ahnung, was ich sage. Also man merkt, dass man sehr, sehr weit runtergehen muss, um die Leute dann denen zu erklären, worum es hier gerade geht. Ne? Es
sich
geht
runterbeugen.
Nee, nein, überhaupt nicht. Das soll auch nicht überheblich wirken. Yeah, aber man merkt, das ist einfach ein totale Laien in der Baubranche. Und es geht gerade um Themen, es sollen irgendwelche Innenwände verschoben werden oder entfallen oder hier eine zusätzliche. Nun ist es aber ja so, dass die Sprinklerköpfe schon sitzen, die Rauchmelder sitzen. Das heißt, wir haben ganz viele Anforderungen, die trotzdem eingehalten werden müssen. Und es muss jetzt geprüft werden, ob das, wie man es gerne hätte mit den Wänden, ob das funktioniert. Und wir haben irgendwann das Synonym des Rezeptes, des Kochrezeptes für uns gefunden als Sprachmedium. Dann habe ich erklärt, naja, das eine ist, es gibt halt ganz viele Vorschriften. Es gibt das Kochrezept, so sollst du es machen. Das kann ich alles prüfen. Und dann braucht es aber halt auch jemanden, der das anwendet.
Ach, das war dein Bild quasi,
ja, genau, du musst
Leuten das zu
genau, in eine Metapher reingehen, weil die so weit weg sind teilweise, diese Eigentümer. Natürlich sind sie das. Ich habe auch keine Ahnung von Medizin. So, ich war zwar mal beim Orthopäden, aber das war's dann auch. Und es macht viel Spaß. Also ich bin auch sehr gerne in der Leistungsphase 2 tatsächlich tätig. Wenn es darum geht, einerseits muss ich der Architektur manchmal sagen, dass der Entwurf so leider nicht funktioniert. Aber damit ist mein Job nicht getan. Ich kann mich nicht zurücklehnen und sagen, nee, das geht nicht. Sondern der nächste Moment ist, wo ich mich dann wieder nach vorne beugen muss und man gemeinsam kreativ wird und einen Weg findet, der schön ist und im Brandschutz funktioniert. So, und da bin ich dann wieder ganz, ganz nah an meiner Sims-Geschichte und kann wieder mitgestalten und planen. Deswegen bin ich total glücklich im Brandschutz, weil man so aktiv mit dabei ist und weil es so unterschiedlich ist. Genau, so, das sind so die ganzen Stadien, die wir im Roots mitgenommen haben. Und dazu kommt dann noch, was du gerade schon angesprochen hattest, das Thema Brandschutzkonzept Bauphase. Wahnsinnig wichtiges Thema, hat auch zu viel Diskussion geführt.
Das hatte ich auch, also ich hab euren Vortrag ja schon mal dazu gehört, ja. Und das hatte ich davor gar nicht auf dem Schirm, dass das ja total Sinn macht, das mitzudenken. Weil wir auch einen Witterungsschutz machen, natürlich.
Ja. Nee, hatte auch keiner so richtig auf dem Schirm. In der Baugenehmigung vom Roots stand drin, also es ist auch gewöhnlich in Hamburger Hochhäusern, das haben auch Stahlbeton-Hochhäuser in der Baugenehmigung stehen, dass mit Erreichen der Hochhausgrenze unter anderem Feuerwehraufzug und Hydrantenanlage funktionieren soll. Das ist ja auch erstmal nachvollziehbar, weil die Feuerwehr kommt mit ihrer Drehleiter, die macht 22 Meter. Und wenn es brennt, dann stehen die davor und gucken nach oben und staunen, aber schicken ihre eigenen Leute nicht rein. Das sind ja auch Menschen, ne? Das sind größtenteils Familienväter. Da sind auch heutzutage immer mehr Frauen dabei. Aber das sind Menschen und der Einsatzleiter, der entscheidet im Zweifelsfall auch, ich bringe da meine Leute nicht in Gefahr. Das darf man nicht vergessen. Ja, es gibt ein Brandszenario, in dem die Feuerwehr sagt, gehen wir nicht rein. Kontrolliertes Abbrennen, Nachbarbebauung schützen, aber dann hat der Brandschutz versagt. Im Endzustand ist das kein Problem. Das Roots ist ein wahnsinnig sicheres Projekt. So, das hat Gürtel- und Hosenträger an, wenn man das heutzutage sich anguckt, einfach weil es das erste seiner Art war und weil man Sicherheiten bieten musste, um überhaupt diesen Fuß in die Tür zu kriegen in der Branche, in der Bauaufsicht. Und dann gibt es aber ja die Zeit, in der wir dieses Holzhochhaus bauen, ohne Feuerwehraufzug, ohne funktionierende Sprinklerung, ohne Brandmeldeanlage, ohne Türen. Es gab auch Zeiten, da hatten wir keinen Fußboden. Und da kannst du gar keine spätere T30 RS Brandschutztür einbauen, wenn der Estrich noch nicht ist und unter dieser tollen T30 RS Brandschutztür noch 10 cm Loch sind. Wo soll diese Tür hin? Und auf der Baustelle will der Bauherr auch keine schicke 3.000, 4.000, 5.000 Euro Brandschutztür eingebaut haben, weil da wird irgendwie fünfmal mit irgendwas reingehauen und jemand stolpert und die Tür geht kaputt. Geht ja alles nicht. Genau, deswegen musste man sehr differenziert hinsehen, was ganz früh klar war, dass der Feuerwehraufzug, der in der Baugenehmigung drin stand, ab Erreichen der Hochhausgrenze, also mit 7. Obergeschoss, wir haben insgesamt 19, ab dem 7. hätte ein Aufzug im Kern sein müssen, das geht gar nicht, wenn der Kern noch gar nicht fertig ist. Der Kern ist zwar ein Stahlbeton, aber der war nur 6 Geschosse vor dem Holzbau. Das heißt, wenn der Holzbau im 7. Obergeschoss ist, ist der Kern im 13. Dann können wir nicht an die Decke des Aufzugschachtes einen Aufzug hängen, weil die Decke des Aufzugschachtes noch nicht da ist. Der ist noch gar nicht fertig. Und sind dann ins Gespräch mit der Feuerwehr gegangen, haben gesagt, hier, die Auflagen aus der Baugenehmigung können wir in unserem Bauablauf einfach nicht bedienen. Und es ist nicht vorgesehen, den Bauablauf so immens umzustricken, dass das ginge. Das wäre, wir hätten von vorne anfangen können eigentlich mit der Planung der Bauausführung. Deswegen haben wir es andersrum aufgesetzt, haben gesagt, wir sprechen mal darüber, wie wir denn anders agieren können. Wir haben beispielsweise dann gesagt, hey, guck mal, wir haben zwei Baustellenaufzüge. Die braucht die Baustelle sowieso, um irgendwie ihren ganzen Krempel hoch und runter zu bringen. Dann nehmen wir doch diese beiden Aufzüge und setzen die an verschiedene Enden des Kerngrundrisses, des Turmes. Müssen ja nicht nebeneinander sein. Wir können auch einen in Norden, einen in Süden. Jetzt war es am Ende Westen und Norden. Aber trotzdem so weit auseinander, dass man sagt, naja, wenn der eine brennt, also wenn der Brand in einer Fläche des Grundrisses ist, dann ist der andere wahrscheinlich immer noch nutzbar und nicht vollgeraucht. Beide Aufzüge hatten auch im Erdgeschoss eine getrennte Stromverbindung. Die hatten zwar keine Sicherheitsstromversorgung, so rum, aber sie hatten unterschiedliche Stromzuleitungen. Die waren nicht in Reihe geschaltet, dass irgendwie ein Kabelbrand an dem einen Aufzug direkt zum Ausfall auch des anderen führt. Sowas haben wir durchdacht. Wir haben über Türen gesprochen, haben mit dem Bauherrn, das war einfach, weil immens kostentechnisch zu berücksichtigen, war das ein bisschen Diskussion, welche Türen umgesetzt werden können. Letztendlich sind es sehr simple Stahltüren geworden, die wir uns aber genauer angesehen haben und gesagt, ja, die werden eine gewisse Zeit dem Brand standhalten, haben mit den Herstellern gesprochen, haben uns mal einen Türaufbau geben lassen. Was ist da denn drin? Wie dünn ist das Blech? Ist dann da noch eine Steinwolle-Dämmung drin? Das funktioniert alles. Das sind jetzt irgendwie so T12-Minuten-Türen geworden, ne? Ja, irgendwie 12 Minuten werden die schon schaffen, aber die halten uns den Rauch zurück. Das heißt, es verraucht uns nicht gleich der gesamte Turm. Wir müssen ja davon ausgehen, dass der Brand im Worst Case entsteht. Das heißt, wenn der Turm Endhöhe hat, aber alles nicht fertig ist. Und wenn du dann einen Brand irgendwie im 11. Geschoss hast, hast du nicht nur Rauch im 11. Geschoss, sondern komplett einmal nach oben weg und die Feuerwehr kommt und die wissen gar nicht, wo es brennt. Deswegen einfach irgendwelche Türen rein, um den Rauch so ein bisschen zusammenzuhalten.
Wie, kurzer Exkurs, wie stellt man das eigentlich dann fest? Also wenn jetzt die Feuerwehr kommt und man merkt, okay, irgendwas brennt da, wie merkt man denn dann, wo genau in so einem komplexen, großen Holzprojekt?
Im Roots gibt es dafür eine mobile Brandmeldeanlage.
Okay.
Ja, auch das war Bestandteil dieses Brandschutzkonzeptes für die Bauphase.
Sind das Produkte, die es schon gibt?
Ja, und okay. Es gibt verschiedene Hersteller auch. Das ist letztendlich das Gleiche, was es später in der Endphase gibt. Man kann sich ein bisschen vorstellen wie ein Babyfon. Ja, das sind mobile Melder, die ich überall mit einem Hänger an die Decke hängen kann. Die haben einen Funksensor und irgendwo im Eingangsbereich stellst du so einen Koffer groß, kleine Zentrale hin. Und das reicht dann schon. Ne? Irgendwie die Möglichkeit geben, ein bisschen zu detektieren. Genau, also so kannst du es machen. Ansonsten geht die Feuerwehr natürlich auch schon, wenn die anreißt, dann haben die im besten Fall schon irgendwie einen Blick von wo dringt am meisten Rauch raus. Okay. Da kannst du dann auch irgendwie das Geschoss abschätzen.
Ja.
Es gibt auch per Wärmebildaufnahme im Zweifelsfall die Möglichkeit zu lokalisieren, wo ist es hier am wärmsten. Blöd ist es in einem Holzgebäude mit teilweise ungeschützten Holzbauteil, wenn du dann den Sekundärbrand auch hast, wenn irgendwann der Brand sich ausgebreitet hat. Genau, so kann man da auf verschiedene Weisen vorgehen. Um das Thema Sekundärbrand weiter abzugrenzen, haben wir dann noch darüber gesprochen, wie gehen wir mit Durchbrüchen in den Holzdecken um. Wir haben ja die gesamte Leitungsführung, geht einmal vertikal von unten nach oben durch. In Schächten, die später auf der Baustelle geschlossen werden. Das heißt, unser Holzbauer hat uns Decken geliefert mit teilweise einem Quadratmeter großen Deckendurchbrüchen. Ja, na klar, da muss ja die Leitung noch später durch. Aber erstmal waren da Löcher drin. Und die haben wir auch gesagt, hey, die können wir jetzt nicht irgendwie temporär mit Brandschutzmaßnahmen, mit richtig qualifizierten Shots schließen. Wäre schön gewesen, der Brandschutz hätte das klasse gefunden. Das hätte aber die Kosten wahnsinnig nach oben getrieben. Dafür, dass man dann ja auch ehrlicherweise mal sagen muss, passiert es denn wirklich? wie wahrscheinlich ist der Baustellenbrand? So. Kommt das nicht? Mhm. Es gibt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung und in der Risikoanalyse ist es dann fraglich, muss ich das tun oder nicht? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, wir können ja auch einfach diese Löcher irgendwie anders abdecken. Geeignetes Medium an der Stelle war eine Dreischichtplatte. Die hält uns den Brand auch eine Weile zurück. Es müssen nicht die 90 Minuten qualifiziert sein. Es geht ja eigentlich, da sind wir wieder bei der Türklinke und der Feuerwehr, es geht eigentlich nur darum, den Brand so lange so klein zu halten, dass die Einsatzleitung bei der Feuerwehr noch sagt, da gehen wir rein. Das kriegen wir hin. Da kann ich meine Leute reinschicken. Das ist ein Brand, mit dem können wir umgehen. Und dann reicht es auch, da den Brand irgendwie eine halbe Stunde runterzuhalten. Das ist die Zeit, von der wir ausgehen müssen, dass die einfach brauchen. Innerhalb von 13 Minuten muss die Feuerwehr vor Ort sein, darauf darf ich mich verlassen. Aber bis die sich erkundet haben, bis die sich vorbereitet haben, bis die verstanden haben, welchen Brand haben wir denn, bis die oben im 16. Geschoss angekommen sind, vergeht einfach echt Zeit. Wir gehen davon aus, es wird eine halbe Stunde dauern oder hätte, Baustelle ist jetzt fertig. Aber das muss man berücksichtigen. Und dann haben wir gesagt, gut, eine Dreischichtplatte, das funktionierte für den Holzbauer super, hatten die rumliegen, können die einfach draufnageln, haben dann auch die Statiker von Aßmann einmal gefragt, könnt ihr mal nachrechnen? Also was passiert denn, wenn da jemand über diese Platte drüber läuft? Ne? Wäre auch im Einsatzfall blöd tatsächlich, wenn du über ein zu dünnes Brett läufst, was von unten schon am Kohlen ist, ohne ernsthaft zu wissen, dass das hier gerade ein Brett ist und nicht mehr die dicke Holzdecke. Mhm. So, es geht ja auch um Unkenntnis, die im Zweifelsfall blöd laufen kann. Funktionierte alles, wurde nachgerechnet und damit war die Feuerwehr auch sehr, sehr einverstanden. Das hat gut geklappt. Wir haben der Feuerwehr regelmäßig Feuerwehrpläne auch in der Bauphase geschickt. Immer mit Darstellung, welches Geschoss ist gerade in welchem Ausbauzustand. Es gab den leeren Rohbau. Also ja, ganz viel Holz sichtbar noch. Aber hier passiert gerade nichts. Das Geschoss ist abgeschlossen, Holzbau steht fertig. Der Innenausbau, gerade die Leitungsführung, das ist ja auch mit Elektro dann das Gewerk, was am häufigsten tatsächlich dann auf der Baustelle zum Brand mitführen kann. Die sind gerade noch 5 Geschosse weiter unten. Ne, solche Informationen sind für die Feuerwehr im Zweifelsfall auch interessant. In welchem Geschoss passiert gerade was, wenn sie kommen und erfahren, 11. Geschoss hast den Brand. Was machen die da gerade? Haben wir da irgendwie Kabeltrassen noch und nöcher, irgendwelche Trommeln liegen oder nicht? So, das hatten wir. Und hatten von der zuständigen Feuerwache die Wachabteilung einmal alle zu Gast auf der Baustelle. Gesagt, wir machen da eine Baustellenführung. Ich habe es liebevoll Klassenausflug genannt. 24 Einsatzkräfte kamen einmal, um sich mit der Baustelle vertraut zu machen, um solche Gedanken, die wir alle hatten, unsere Wände, die wir frühzeitig gestellt haben. Wir haben eine kleine Abschnittsbildung im Geschoss betrieben. Unsere Abdeckungen von Öffnungen, der Gedanke mit den Stahltüren, der Gedanke mit den Aufzügen. Nein, es sind keine sicherheitsstromversorgten Bauaufzüge. Aber wir haben uns Gedanken gemacht und eigentlich glauben wir, dass ihr einen von beiden immer nutzen könnt. Das ist schön, dass ich mir diese Gedanken gemacht habe. Und das ist schön, dass Entscheidungsträger bei der Feuerwehr auch sagen, die Gedanken sind super. Aber am Ende müssen es die Einsatzkräfte vor Ort, die gerufen werden, die dastehen, wir haben hier einen Brand, die müssen das wissen. Und die müssen mit dem Gebäude umgehen können. Deswegen haben die einmal eine Führung gekriegt und haben genau sowas alles erklärt gekriegt, während sie in einer entspannten Atmosphäre da sind, sodass sie in dem Moment, wenn der Anruf kommt, Brandfall, Holzhochhaus. Wir haben hier richtig ernsthaften Problem, dass sie da alles schon mal gehört und gesehen haben.
Einfach ein tolles Beispiel von konsequenter und guter Kommunikation.
Ja, also ist sehr wichtig. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man es an der Stelle wirtschaftlich einfach nicht zu sehr übertreibt. Aber man muss zumindest mal drüber nachgedacht haben und man kann mit kleinen Maßnahmen ganz viel bewirken. Gerade diese Stahltüren, die wollte man irgendwann wegen Zugänglichkeiten sowieso. Und die kann man auch quasi bei einem Bauunternehmen ja auch als Zugangssicherheiten, kann man die auch mieten. Und die bringen schon wahnsinnig viel. Mal eine Öffnung abdecken, das ist wunderbar. Das ist nicht teuer, das ist nicht aufwendig, das behindert niemanden, aber es hilft im Zweifelsfall. Und in dem Projekt war es auch besonders wichtig, einfach erstmal durch die Höhe. Die Feuerwehr hätte von außen keine Chance gehabt, bei einem Viergeschosser, bei einem Wohnungsgebäude, da können die mit der Drehleiter irgendwie auch noch von außen löschen. Hätten wir hier einen richtig kritischen Brand gehabt, das wäre eine Fackel in der Hafen City gewesen und mal mit weiterem Blick, das wäre ein Riesenrückschritt für den Holzbau gewesen. Mhm, wenn hier unsere Holzbaustelle, das Holzhochhaus Deutschlands, das wurde seit 2018 ja medial sehr hoch gehypt, das war in der gesamten Fachwelt ganz bekannt. Mhm. Wenn uns das richtig abgebrannt wäre, dann hätten wir alle einpacken können. Dann wäre es für 50 Jahre wieder nur der Dachstuhl gewesen.
Wie war das für dich mit dem Gefühl, abends ins Bett zu gehen?
Frisch von der Uni.
Frisch von der Uni. Und
nur mit Sims-Erfahrung.
Und ist jetzt nicht von heute auf morgen nur mit Sims-Erfahrung. Ist jetzt nicht von heute auf morgen gebaut.
Ich bin da gut reingewachsen. Ich habe mich nie überfordert gefühlt. Hatte auch meine Chefin immer mit an meiner Seite, die hat mich da nie ernsthaft drin alleine gelassen. Was toll ist, wir haben bei uns im Büro einige Kollegen, die sehr aktiv bei der Freiwilligen Feuerwehr sind. Das heißt, gerade so dieses Thema Einsatztaktik, womit kann ich helfen, was sind Gedanken, da ist man sehr, sehr pragmatisch unterwegs. Engen Kontakt zur Feuerwehr gehabt. Der Alexander Wellisch, den ich schon aus meiner Masterarbeit kannte, der hat auch hier seit 2017 das Roots betreut. Die Welt ist wahnsinnig klein, sodass man da gut in der Abstimmung arbeiten konnte. So, also es war häufig intensiv, aber richtig überfordert im Sinne von Angst, von oh Gott, wie kann ich schlafen, das war es nie.
Ja, weil den Druck, den du gerade aufgemacht hast, der hat sich so wow, okay, hier geht es ja um alles. Aber ihr habt da einfach gute Arbeit geleistet und deswegen konntest du wahrscheinlich, oder nämlich, wenn ich mich jetzt da reinversetzen würde, würde ich sagen, okay, wir haben ja eigentlich das gemacht, was wir machen können und wir haben einen guten Plan für diese Eventualitäten und die Wahrscheinlichkeiten haben wir jetzt mit dem vertretbaren Aufwand so minimiert, dass das jetzt so okay ist.
Genau. Es war immer wieder, das ist, glaube ich, im Brandschutz sowieso sehr wichtig, gar nicht nur die Regeln sich anzugucken, was müssen wir, sondern zu hinterfragen, warum muss ich das? Und dann sich zu überlegen, das geht leider nicht. Zum Beispiel der Feuerwehraufzug im Turm in der Bauphase, es geht leider nicht. Aber warum wollen die den denn? Mhm. Weil die Feuerwehr nicht 60 Meter Treppe laufen kann und oben ankommt und noch arbeitsfähig ist. Nee, richtig. Also ich hab's gemacht. Ich bin mit meinen Klassenausflügen. Ich bin da zu Fuß hoch. Und nee, also die haben mehr Luft gekriegt als ich. Aber da kriegst du nicht mehr viel Luft und bist nicht mehr arbeitsfähig. Und wenn du einen Wandhydrantenschlauch, wenn du den irgendwie aus der Straße hochlegst, 60 Meter die Treppe hochdrehst, da ist kein Druck mehr auf der Leitung. Woher denn? Ne? Physik ist kein Witz. Und all sowas wird halt betrachtet und dann quasi sich fragen, woher kommt die Forderung und was könnte ich alternativ tun, sodass man zu dem Schluss kommt, rot ist das gleiche wie grün. Mhm. Es geht nicht um die Lösung, es geht nur darum, dass es funktioniert.
Ja, und jetzt unterm Strich, bist du happy mit dem Projekt? Wie geht es dir jetzt heute damit, wo es so gut wie fertig ist?
Ich bin stolz drauf, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es lange dauern wird, bis ich in einem Projekt wieder so viel lernen werde, einfach weil die Branche Erfahrungen gesammelt hat, natürlich. Mhm. So ein Pionierprojekt, das musst du auch erstmal wieder dir ausdenken können. Ne? Meine Fantasie ist sehr begrenzt für irgendwas, das noch extremer ist als dieses allererste richtig, richtig hohe Holzhochhaus mit Holzfassade. Natürlich kann ich sagen, jetzt bauen wir ein 100 Meter Holzhochhaus. Aber es ist immer wieder der Blick, ja, wie haben wir es denn im Roots gemacht? Mhm. Ne? Und wie haben wir denn das Baustellenkonzept in der Bauphase gemacht? Ja, es mag sein, dass der Bauablauf ein anderer ist. Aber diese ganzen Ideen mit, wir legen einfach nur eine Dreischichtplatte auf die Öffnung, die war schon da.
Oh, das kenne ich voll, dass man so Referenzprojekte für einen selber in einer eigenen Biografie hat, wo man noch ganz lange später letztlich immer so darauf sich bezieht und sich dann auch sich selber dann fies gesprochen dann auch immer natürlich auch so ein bisschen sich dann kopiert. Weil man dann die Lösung, die man da gesammelt hat.
Die anerkannten Prinzipien die verwendet man weiter, natürlich. Das ist ja was psychologisch total Nachvollziehbares. Wenn ich mal mit einer Lösung zu einem Ergebnis gekommen bin, das funktioniert hat, dann benutze ich diese Lösung wieder. Das ist bei Schere, Stein, Papier genau das Gleiche.
Ja. Und bei AC/DC.
So, ja, auch. Und ja. Deswegen.
Das kommt jetzt wie eine Kulturkritik. Wir sind die größte Rockband der Welt.
Ja, verstehe ich. Das ist ja nicht weiter reingehen, weil da könnte ich noch eine Weile.
Also, es war prägend. Es war auch, es war ja mitten zu Corona die Zeit. Wie gesagt, Bauerntrach.
Noch nebenher, ja.
Bauerntrach war im Dezember 2019, kurz vor Weihnachten. Und die ersten Rückläufer zum Bauerntrach kam dann so ab April, Mai, und das war für alle extrem, diese ersten Corona-Wochen, Monate. Es hatte sich nicht eingependelt. Ich weiß noch, wie die Bauprüferin mich anrief. Bauerntrach war in Papier. Man war damals noch nicht so digital wie heute. Ja, wieder damals. Und dann fragte sie mich.
Vor Corona ist ja eh eine andere
Epoche. Ja, ganz, ganz andere Zeit, genau. Damals vor Corona. Und dann fragte mich die Bauprüferin, ob ich ihr wohl die Pläne auch per PDF schicken könnte, ob ich das machen dürfte. Und sie erzählte mir, wie sie richtig Rückenschmerzen hätte, weil sie sich diese in A0 plus geplotteten Pläne. Sie hat keinen Esstisch, wo der Plan draufpasst. Sie sitzt, sie kniet die ganze Zeit zu Hause auf dem Boden.
Wow.
2022 ging sie in Rente. Einfach, dass man sich überlegt, wie alt war sie 2020. Die tat mir echt leid und erzählte sie auch, ja, zwischendurch hat sie sich mal so einen Plan auf ein Bügelbrett gelegt, selbstverständlich schicke ich sehr gerne die Pläne per PDF.
Ja.
So, sowas spielte auch alles mit rein und hat mich geprägt. Und was hatten wir lange Videokonferenzen?
Mhm.
Aber ich stellte auch fest, Mensch, das funktioniert eigentlich ganz gut digital und war extrem effizient.
Mhm.
So, aber auch deswegen wird mich das extrem wahrscheinlich für den Rest meines Berufslebens prägen. Ich habe noch ein zweites Projekt, das irgendwie so meine Alma Mater bleiben wird. Hier das Hotel Atlantik, wo der Udo Lindenberg auch drin wohnt.
Okay.
Ist ein Denkmal, da hat man andere Probleme drin.
Mhm.
Kein Holz, aber ein Denkmal. Aber das sind, glaube ich, so die zwei Projekte, wo man einfach sagen muss, alles mitgemacht, alles erlebt, alles durch.
Und auch zwei so prominente Immobilien auch in Hamburg.
Ja. Das macht auch Spaß bei Hahn Consult.
Ja, ich glaube, wir müssen irgendwann
alles
ein
gut.
Update machen, weil was soll danach noch kommen?
Ja, ich glaube, das also um bei dem Thema Spitzenprojekte zu bleiben. Wir können jetzt die nächste Projektbesprechung, wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Weil wir haben jetzt schon das Superlativ-Projekt, haben wir hier schon jetzt in unserer Projektvorstellung, damit haben wir jetzt schon angefangen.
Ja, vielleicht machen wir es wie AC/DC, machen einfach immer das Gleiche.
aber mir geht das auch ganz oft so. Also ich bin eigentlich Medienwissenschaftler und habe auch dann relativ jung dann bei einer Baufirma mal das Jahrbuch praktisch alleine so Art directen dürfen. So große Baufirmen und Architekturbüros haben ja auch oft ein eigenes Jahrbuch, wo alle Projekte dann drin sind. Und da sollte auch das ganze Jahr rekapituliert werden. Das war ein richtig dickes Buch. Und es ging mir noch viele, viele Jahre später so, dass ich bei einer größeren Publikation sofort immer nur da rein verfallen bin, in diese Denkmuster. Und mir gedacht hat, haha, ich habe schon einen Plan, wie ich es mache. Ja. Einfach so wie das.
Ja, also für unsere Sprinklerung im Gebäude, da war die Anforderung, die muss ausfallsicher sein.
Mhm.
Man hat sich auf das Holzhochhaus mit Holzfassade eingelassen, mit einer Löschanlage. Die muss dann aber auch funktionieren.
Mhm.
So, und es gibt, außer der Norm, gibt es Ausfallwahrscheinlichkeiten. Die normale Sprinklerung in einem Bürogebäude, die kann ausfallen. Das darf sein. Das wissen die Versicherungen, das weiß das Baurecht, das weiß der Betreiber meistens nicht. Aber das ist in Ordnung, das ist akzeptiert. Das darf aber nicht in unserem Holzhochhaus passieren.
Mhm.
Weil sonst sind wir wieder an der Stelle, dass die Feuerwehr vielleicht nicht mehr leistungsfähig bleibt.
Mhm.
Dass sie sagt, nee, das ist ein Einsatz, das machen wir nicht. Und ne, dafür gab es dann auch Gedanken, wie gehen wir damit um? Wir haben angefangen, irgendwie einen zweiten Löschwassertank zur Verfügung zu stellen. Wir haben nicht nur einen im Keller, sondern zwei, mit dem Gedanken, was ist denn, wenn der eine von kaputt über muss gereinigt werden, kann alles passieren und die müssen regelmäßig gereinigt werden. Natürlich, da steht Wasser drin. Und dann ist er leer, damit man ihn reinigen kann. Und wenn es dann brennt, dann ist es blöd. Deswegen gibt es einen zweiten Tank, der mit Wasser gefüllt ist. Man reinigt immer nur einen.
Mhm.
Wir haben auch ein doppeltes Pumpenpaar. am Tank stehen für den Gedanken, wenn eine der Pumpen ausfällt. Und das kriegt man meistens erst mit, wenn sie anläuft, dass sie kaputt ist. Mhm. Den technischen Defekt merkst du nicht im Ruhezustand, mhm, sondern erst, wenn du den Fernseher anmachst. Deswegen steht da eine zweite Pumpe. Eine würde reichen, aber da stehen zwei für den Fall der Fälle. Mhm. Und auch sowas, wenn man jetzt sich irgendwie überlegt, okay, wir bauen eine richtig große Versammlungsstätte in Holzbau. Man baut ja mittlerweile auch schon mal die Versammlungsstätte in Holz. Das sind dann aber die kleinen Bereiche. 400 Quadratmeter, vielleicht mal 600, die kleineren Räumlichkeiten. Nicht so richtig groß oder auch ein Einkaufszentrum, mal die ganz extravaganten Sonderbauten. Da ist der Holzbau noch nicht. Da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren hinkommen. Es ist ganz viel experimentell. Wie weit können wir gehen? Und da wird immer die Frage sein, alles klar, Löschanlage, jetzt steht die Löschanlage aber schon im Bauordnungsrecht drin, in einer Versammlungsstätte, 3600 Quadratmeter, muss ich sowieso sprinklern? Das heißt, ich kann nicht sagen, ja, aber ich sprinkle, deswegen ist jetzt der Holzbau okay. Nee, du kannst nicht auf den Anschnallgurt verzichten, weil du ein Airbag hast. Du musst beides sowieso schon haben, das hilft dir nicht. Das heißt, wir müssen die Sprinklerung noch sicherer machen, noch wirksamer. Ja, wie mache ich das denn? Indem ich wieder ins Roots gucke, sag, guck mal, zwei Tanks, das war doch clever, weil dann kann einer nämlich leer sein und wir haben trotzdem. Und zwei Pumpen, weil dann kann die nämlich gar nicht mehr ausfallen. Und dann sind wir wieder bei den alten Mustern, die wir schon kannten. Na klar.
Gibt es eigentlich, das sind jetzt begleiten. So, das sind jetzt alles, ist alles so aus dem Bereich konkrete Lösungen. Ja. Gibt es auch so in diesem Bereich Learnings, sag ich mal, Projektrückblick, gibt es auch so strukturelle, weil, also ich glaube jetzt, wir sind jetzt eine Ingenieurkammer, da hören natürlich auch viele Brandschutzingenieure im besten Fall zu. Gibt es auch so von der Herangehensweise, vom Denken, Nachdenken, vom Aufziehen, vom Organisation, von der Organisation des Projekts, so strukturelle Learnings, die du hier so formulieren kannst? Weil wir haben jetzt so eher so über konkrete Maßnahmen gesprochen bei den Learnings jetzt gerade.
Meine Erfahrung ist, dass es ganz wichtig ist, dass ein Anteil im Planungsteam schon mal mit Holz geplant und gebaut hat. Mhm. Es funktioniert nicht, wenn alle Holzbau-Neulinge sind, weil dann ganz viele Herausforderungen nicht mitgedacht werden. Meine Erfahrung ist, dass die Hälfte des Teams muss Holzbau schon mal gemacht haben. Wir können gut mit einem Holzbau-Neuling-Architekten arbeiten, wenn die Tragwerksplanung das schon mal gemacht hat. Ne? So irgendwie, wenn links und rechts an den Händen gepackt wird, dann kriegst du da auch jemanden neuen mitgezogen. Aber Analphabeten können sich nicht gegenseitig Lesen beibringen. Mhm. Das wird dann nichts, das wird zäh. Ich merke auch, es muss das Rad nicht neu erfunden werden. Mein Gott, es gibt die ganzen Plattformen, wo Regeldetails beschrieben sind. Benutzt die. Also benutzt doch das, was funktioniert. Man muss es nicht neu machen. Da ist ganz viel Arbeit und Fleiß von diversen schlauen Köpfen aus Erfahrungen, aus anderen Projekten. Da ist ganz viel Wissen miteinander verschmolzen. Nutzt diese Datenbanken, weil dann funktioniert es auch. Und immer gerne den Holzbauer früh mit am Tisch haben. Weil wenn der am Ende sagt, nee, das kann ich nicht bauen und man fängt von vorne an, dann hätte man sich die Zeit auch sparen können.
Mhm. Voll interessant. Und
wir könnten noch in so viele Sachen noch tiefer reingehen. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwann nochmal ein Brandschutz-Special machen.
Ja. Sehr gerne.
Die Resümees der einzelnen Parteien, das finde ich irgendwie ganz spannend, die haben auch oft sehr viel miteinander zu tun, finde ich.
Total, wir haben Schnittmengen. Mhm. Ja.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.